Mädchen.
Konstanze, wenn du gerne einen Hund hättest, was hättest du gerne für einen Hund?
Ich glaube, die Antwort kennst du schon. Ich hätte gern einen Corgi.
Aha, trotz dass wir in der einen Folge, die ich schon wieder vergessen habe, über Qualzuchten gesprochen haben.
Ja, welchen Hund hättest du dann gerne?
Ich bin nicht so zwingend festgelegt auf eine Rasse, aber ich würde prinzipiell einen Hund wählen, der als sogenannter Kampfhund gilt. Also alles, was so in die Richtung Pitbull oder ähnliches geht. Genau, also schon relativ bulliges Aussehen. Und ja, aber da bin ich total offen. Das muss jetzt kein Hund mit Papieren sein. Da gibt es ganz viele ganz tolle Hunde bei Listenhunde e.V. und da würde ich den holen.
Da guckst du wahrscheinlich jede Woche rein, was für knuffige Tierchen gerade sind.
Nein.
Täglich.
Damit herzlich willkommen zu unserem Hunde-Podcast.
Ja, und wir, das sind die wilden Mädchen. Ich bin Konstanze.
Ach so, ja. Und ich bin Jessie. Ich war schon so im Hundethema drin. Ich habe das komplett vergessen.
Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm.
Sag mir, dass du eine Dog-Person bist, ohne zu sagen, dass du eine Dog-Person bist.
Ja, da schaltet das Gehirn dann direkt in den Automatikmodus um.
Ja.
Okay, von Cute Aggression zu Pure Aggression. Wie findest du den Song?
Uff, verifiziert.
Woof, verifiziert. Nicht woof, verifiziert. Nicht woof, verifiziert, so rum.
Ja, ich weiß ja nicht.
Nee, ich hab den erfolgreich für sehr lange Zeit aus meinem Gehirn verbannt. Aber dadurch, dass ich den früher viel gehört habe und ich mich jetzt auf diese Folge vorbereitet habe, hatte ich den schon öfter als Ohrwurm und es hat mich nur genervt. Es war richtig, richtig schlimm.
Ja, verstehe ich total, weil mir es da sehr ähnlich geht. Ich mochte den als Jugendlicher auch total gern. Das ist auch so ein Phänomen einfach. Ich habe das von total vielen auch schon gehört, dass sie den so als Jugendliche abgefeiert haben. Und dann im Erwachsenenalter denkt man sich einfach nur noch, what the fuck?
Warum? Warum existiert dieses Lied?
Na, und auch eher, warum fand man den gut? Also mich nervt der auch total.
Ja.
Ich weiß gar nicht, woran ich das genau festmachen soll, dass der mich so hart nervt, aber dieses Geleiere, hat nicht Hilfe und ich weiß nicht, ohne Grund. Oh, ich kann das einfach nicht und ich will das auch nicht mehr hören. Dieses Thema macht mich auch so aggro.
Ja, das Problem ist aber, dieses Lied hat halt so eine platte, sehr eingängige Melodie.
Der Text ist ja jetzt auch kein Wunderwerk, also literarisch gesehen. Und ich weiß nicht, es ist einfach ein übelstes Phänomen. Und mittlerweile bin ich auch einfach so froh, dass ich den auch gut vergessen konnte.
Ich hoffe, ich kann den nach dieser Folge auch wieder gut vergessen.
Na gut, dann würde ich mal sagen, erzähle ich euch jetzt trotzdem ein paar Hard Facts zu dem Song.
Let's go.
Okay. Claudia hat einen Schäferhund. Musik und Text ist beides von Farin Urlaub. Erschienen ist der Song auf dem Album Debil aus dem Jahr 1984, auf der Ab 18 von 1987, auf Devil, dem Re-Release von Debil von 2005, auf dem Seitenhirsch 2018 sowie auf They Have Given Me Schrott 2019. Auf Debil ist Claudia hat einen Schäferhund, Track Nummer 7, also auf der Jungsseite, und sitzt damit zwischen El Cativo und Mädchen. Mädchen ist dann schon der erste Track auf der Mädchenseite, also wenn man die Platte umdreht. Und zu El Cativo haben wir übrigens auch schon eine Folge gemacht, das ist Folge 44, die könnt ihr euch gern anhören.
Ja, die war toll.
Ja, die war richtig gut. Claudia hat einen Schäferhund, ist insgesamt 1 Minute und 58 Sekunden lang und meiner Meinung nach immer noch viel zu lang. und erschien über das Label CBS. Claudia hat einen Schäferhund, war keine Single und keine Maxi, hat kein Video, ist aber auf einem Sampler erschienen, nämlich auf dem Sampler Unikum, unabhängiges Berliner Musikmagazin Nummer 2 aus dem Jahr 1983. Was ich sehr beachtlich finde, weil die Studioversion ist ja erst 1984 auf Debut erschienen.
Okay.
Und das erklärt vielleicht auch, warum es so klingt, wie es klingt. Aber ich komme dazu später auch noch in den Trivia-Punkten. Wurde der Song live gespielt? Ja. Das Live-Debüt hatte Claudia hat einen Schäferhund am 11. Mai 1983 auf der MS Havelstern in Berlin.
Oh nee. Ding Dong.
Ey, das, was ist das auch für ein Konzert gewesen?
Alter.
Gespielt wurde der Song dann auch bei diversen Auftritten 1983 sowie 1984 und 1985 sowie auf der Tour Uns geht's prima 84 und der Debil-Tour 1985. In den 80ern kam der Song dann nochmal 1986 bei der Tour Die Ärzte kommen und dann machen wir einen recht großen Sprung, nämlich 10 Jahre später 1996 Voodoo Lounge, 1997 Live, 2000 Rockt alles platt, 2001 Rauf auf die Bühne Unsichtbarer, 2004 und Rockstar, 2007 Es wird eng, 2011 Small World Tour als Latando und 2011 auf dem Männerkonzert, 2022 auf der Berlin-Tour sowie auf der Buffalo Bill in Rom-Tour und 2023 auf der Herbst des Lebens-Tour. Man fragt sich jetzt, wie oft hat diese Band diesen Song gespielt? Gar nicht mal so oft, denn etwa so viele Tourneen, wie es gab, wurde es gespielt.
Also quasi einmal pro Tournee.
Ja, gefühlt.
Ah, okay.
Weil der Song wurde 37 Mal circa live gespielt.
Okay.
Und landet damit auf Platz 149 der Live-Charts. Den teilt sich Claudia hat den Schäferhund übrigens mit einem anderen Song, und zwar mit Opfer. Ja, ich habe auch gedacht, was soll.
Okay.
Einmal mehr gespielt wurde No Future ohne neue Haarfrisur und landet damit auf Platz 148 vor Claudia hat einen Schäferhund. Und auf Platz 150, also nach Claudia hat einen Schäferhund, landet T-Error oder Terror mit 36 Mal gespielt. Haben wir den Song live gesehen? Nein.
Oh Gott sei Dank,
bin ich
immer
froh
verpasst
darüber. Ja, ich dachte auch so, oh, ich weiß ja nicht.
Ich glaube, ich fände es auch so unangenehm, weil das bei mir wahrscheinlich erstmal so einloggen würde und ich würde automatisch mitsingen und dann fände ich es scheiße.
Ja, ich glaube auch. Oh, ich weiß nicht, ich fühle mich damit auch irgendwie unwohl. Das, Okay. Aber es gibt so ein paar einzelne Trivia-Punkte und ich fange mit dem ersten an. Im Buch steht auf Seite 97 Folgendes. Es geht dabei um die Aufnahmen und die Produktion zur Platte Uns geht's prima und wir springen quasi ins Studio. Nach Absprache mit Jörg und Matzke, die wieder für die Produktion und Veröffentlichung zuständig sein sollen, entschieden sie sich dafür, die Stücke Der lustige Astronaut, Kopfhaut, Mein kleiner Liebling und Sommerpalm Sonnenschein aufzunehmen. Außerdem soll auch eine neue Version von Teenager Liebe eingespielt werden, um den Song nochmal etwas für das Radio aufzupolieren. Eigentlich haben die Ärzte inzwischen viel mehr Stücke angehäuft, doch Jörg und Matzke halten diese Auswahl für kommerzieller und massenkompatibler als Songs wie Scheißtyp oder Claudia hat einen Schäferhund. Das heißt, der Song ist nur noch nicht auf der Uns geht's prima erschienen, weil die beiden dann Riegel vorgeschoben haben und deswegen kam der erst auf der Debil. Aber es gab anscheinend schon diese Studioversion aus dieser Aufnahmesession und diese Version, gehe ich davon aus, ist die, die dann auf dem Sampler erschienen ist, 83.
Aha.
Weil die Uns geht's prima kam meines Erachtens nach auch 83. Ja. Zu Claudia hat den Schäferhund gibt es in den Biografien an sich gar nicht so viel Tamtam zu lesen. Das heißt, auf der Debil war das halt einfach nur irgendein Song, der aufgenommen wurde. Da gab es jetzt kein Bewusstsein dafür offensichtlich, dass der mal irgendwie schwierig werden könnte. Und ich habe so unglaublich gelacht, als ich diese kleine Anekdote in der Biografie das Buch gefunden habe auf Seite 134 Und zwar gibt es in dem Musikexpress oder gab es im Musikexpress die Rubrik Blind Date, wo Künstler die Werke von Kollegen quasi hören und dann auch was dazu sagen, das kommentieren und so weiter. Und das haben unter anderem meine absoluten Sympathieträger Rudolf Schenker und Klaus Meine von den Scorpions gemacht zu einem Song, den ich hier aber noch nicht spoilern will. Meine Freunde aus Hannover. Und Herbert Grönemeyer. Und Herbert Grönemeyer wurde, Claudia hat einen Schäferhund vorgespielt.
Oh, what? Oh mein Gott.
Und Herbert Grönemeyer, ich habe ja tatsächlich vom Musikexpress den Eintrag im Original vorliegen. Und in der Ausgabe 0385 sagt Herbert Grönemeyer, was hat die? Der Musikexpress, einen Schäferhund. Herbert Grönemeyer, kenne ich nicht. Lies dann aber den Blind-Date-Kommentar von Die Ärzte über seinen Song Alkohol und sagt dann nochmal zu Claudia hat einen Schäferhund, Text völlig dämlich, die Brüder sind ja wohl vom Hund gebissen, langweilig und harmlos. Also Herbert lag leider ein bisschen falsch mit harmlos und langweilig.
Herbert hat also Beef mit den Ärzten.
Wer jetzt natürlich gerne wissen möchte, was die Ärzte über Alkohol gesagt haben von Herbert Grönemeyer, das lese ich auch gerne noch vor. In der Ausgabe zuvor, also 0285, steht nämlich Folgendes. Bela, klingt wie extra breit oder Kleinkrieg. Und Sani sagt dazu, Hans Harzt ist es nicht. Klaus Lage ist es auch nicht. Die Stimme ist widerlich. Der trinkt bestimmt früh morgens schon Jack Daniels. Wohl ein echter Rock'n'Roller. Nein, nein, es ist Herbert Grönemeyer, der Wichser. In Klammern, Bela schlägt wild um sich und scheint unter würgenden Lauten sein Abendessen zu erbrechen. Alter. Sani weiter? Nur Minuspunkte, nur Minus, Minus, Minus. Lindenberg hat mir angefangen, einen Zettel zusammenzustellen, auf dem alle diese Themen vertreten waren. Schwule, Politik, Alkohol, Männerwahn etc. Und jetzt kommen die ganzen Leute wieder, nur mit dem Unterschied, dass sie der Jugendsprache nicht mächtig sind. Lindenberg konnte das ja mal. Merkst du nicht, dass der uns wirklich ärgern will mit den Stücken? Also wahrscheinlich der Mensch vom Musikexpress will sie ärgern.
Mhm.
Also, was passiert da?
Vor allem, dass er ihn so offen Wichser genannt hat. What the fuck?
Ich glaube, das ist in den 80ern auch noch echt eine ganz andere Hausnummer gewesen. In so einem Magazin auch einfach abgedruckt.
Alter, der hat ihn ja nur durchbeleidigt.
Pass auf, ich bleibe an dieser Herbert Grönemeyer-Story noch weiter dran.
Okay.
Und dann steht noch dazu, Grönemeyer wird in den 80er Jahren der Lieblingsfeind, der die Ärzte bleiben. Als Jim Rakete ihnen einen Computer für die Beantwortung ihrer Fanpost zur Verfügung stellt, taufen sie diesen Heinz Grönemeyer. In Klammern, ein gestelltes Foto von Farin, Sani und Heinz wird später im Booklet des zweiten Albums im Schatten der Ärzte zu sehen sein. Ich kann mich sehr genau an dieses Foto erinnern. Ich weiß genau, welches gemeint ist. Farin und Sani interessieren sich sehr für die neue Technik. Sie haben auch die Idee, alle Fanadressen in eine Datenbank einzugeben, damit sie ihre regelmäßigen Fanbriefe zügig verschicken können. Sie bringen Stunden damit zu, Adresse für Adresse in Heinz Grönemeyer einzuspeisen. Eines Tages, als sie gerade am Computer sitzen, ruft der wahrhaftige Herbert Grönemeyer bei Jim Rakete an. Als er erfährt, dass auch die Ärzte zugegen sind, lässt er sich Farin geben und richtet ihm aus, dass er, der Deutschrock-Wichser, wie die Ärzte ihn einmal öffentlich bezeichnet haben, wir haben das ja gerade gehört, heute schon 5-mal gekommen ist und vorhat, weiterzumachen.
Was?
Ja. Farin ist perplex. So viel Selbstironie hätte er Grönemeyer gar nicht zugetraut. Jim will nach diesem Vorfall für lange Jahre erst einmal keinen Heinz Grönemeyer oder einen seiner Verwandten haben. Der Lauf der Geschichte will es, dass ausgerechnet Claudia Karloff, das ist die Managerin oder war damals diejenige, die sich um so Angelegenheiten von die Ärzte gekümmert hat in den Anfangstagen, also schon sowas ähnliches wie eine Managerin, später Grönemeyers PR-Agentin wird. Und sie heißt auch noch Claudia. Oh, ich kann das alles gar nicht fassen. Bela sagt dazu, wir waren schon eine Band, die man geil hassen konnte.
Mhm.
Und es gibt doch auch diesen Song, den Bela, glaube ich, mit PVC aufgenommen hat. Irgendwie, ich habe Herbert Grönemeyer die Beine amputiert.
Was?
Ich höre gerade, ist ein bisschen was durcheinander gegangen.
Eieiei, da ist in der Aufnahme wirklich einiges durcheinander gekommen in meinem Kopf. Denn es gibt diesen Titel anscheinend gar nicht. Als ich geschnitten habe, ist mir das aufgefallen und möchte das gleich nochmal richtig stellen. Es gibt einen Song über Herbert Grönemeyer, der heißt Herbert kann nicht tanzen und der ist von Wiglaf Droste und Bela. Und es gibt natürlich auch mehrere Songs, die Bela mit PVC gemacht hat. Warum auch immer habe ich das alles in einen Topf geworfen und einen sehr speziellen Titel daraus gemacht. Es tut mir leid. Entschuldigt die Verwirrung. Jetzt geht's weiter und ihr könnt den Titel aus eurem Gedächtnis streichen.
Wir probieren es jetzt einfach mal mit dem normalen Programmablauf.
Aber das ist gerade auch so eine weirde Koinzidenz. Ich war am Freitag ja auf einem Konzert in der Elbphilharmonie von Fofi 50 und sie hat Alkohol von Herbert Grönemeyer gecovert.
Oh mein Gott, was ist das?
Ja.
Das wäre so witzig, wenn einfach Herbert selber sein will.
Oh mein Gott.
Ach, schön.
Cool.
Aber ich habe auch noch einen Trivia-Punkt, wo es um die Indizierung geht. Und das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Das habe ich jetzt allerdings aus der Biografie Ein überdimensionales Meerschwein frisst die Erde auf Seite 101. Kurze Vorinfo, es gab zu dem Zeitpunkt schon Meldungen vom Jugendamt aufgrund des Liedes Geschwisterliebe und es gingen noch mehr Meldungen von diversen Ämtern heraus und zwar an die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften und im Zuge dessen hat man sich dann eben die Musik von Die Ärzte nochmal genauer angeschaut und darüber handelt der nächste Abschnitt. Kaum war das Album Die Ärzte auf dem Index, fühlten sich Sachbearbeiter anderer Jugendämter angeregt, weiter zu forschen. Sie wurden fündig. Das Jugendamt Mannheim stellte bei der Bundesprüfstelle den Antrag, die Ärzte-LP Debil zu indizieren. Wegen der Lieder Claudia hat einen Schäferhund und Schlaflied. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften entsprach dem Antrag im Juni 1987. In einem Interview mit der Oberhessischen Presse vom 18. April 1987 hatte Bela noch gesagt, er glaube nicht, dass es nachträglich zu einer Indizierung der 2 Jahre alten Platte komme. Ein Irrtum. Erstaunt lasen die Ärzte die amtlichen Verfügungen. Die Indizierung der Platte Debil begründete das Gremium damit, in Claudia hat einen Schäferhund würden Kinder und Jugendliche auf deviante sexuelle Aktivitäten hingewiesen und diese positiv bewertet. Weiter hieß es, das körperlich attraktive Mädchen übt keinen heterosexuellen Geschlechtsverkehr aus, sie befriedigt sich geschlechtlich mit einem Schäferhund. Dies verschafft ihr Befriedigung, insbesondere wenn unter dem Esstisch sexuell agiert wird. Zwar wird in der letzten Strophe auf die Gefahr des Verharzens hingewiesen, dennoch wird der Gesamteindruck vermittelt, geschlechtliche Kontakte mit einem Schäferhund übertreffen bei weitem heterosexuelle Befriedigung.
Wahre Worte wurden gesprochen.
Es geht dann noch kurz um das Schlaflied und dann resümierend stellten die Autoren des Indizierungsbeschlusses fest, die Platte Debil diene nicht der Kunst. Was sie dazu berief, ein solches Verdikt auszusprechen, ist unbekannt.
Ich finde es spannend, dass so auf diese Heterosexualität der Finger so gelegt wird. Und da spricht halt die Homofeindlichkeit noch richtig aus den 80ern raus. Weil du kannst das genauso schreiben für gleichgeschlechtliche sexuelle Aktivitäten. Das würde genauso funktionieren.
Dass das natürlich alles totaler Bullshit ist, ist klar. Aber sie hätten auch einfach schreiben können, übt keinen Geschlechtsverkehr aus.
Sex mit Möbelstücken.
Ach nee, Tier. Also, beziehungsweise, also, ja, dieser heterosexuelle Geschlechtsverkehr.
Das macht mich fertig.
Hä?
Ja, also, dass da diese Heterosexualität hervorgehoben wird, statt Geschlechtsverkehr mit etwas anderem als Menschen, sollte nicht propagiert werden. I don't know, weiß ich nicht.
Ja, und vor allem übertrefe bei weitem heterosexuelle Befriedigung. Entschuldigung, aber für Frauen ist das jetzt auch nicht so schwer. dass das das übertrifft. Ja. Also, Orgasm Gap, also was?
Ja.
Das heißt ja nicht, das möchte ich gleich sagen, ne, dass ich das sehr gut finde, aber ich sag mal so, heterosexuelle quasi Nichtbefriedigung ist ja eigentlich schon, es ist nicht der Maßstab, Leute.
Ja.
Oh,
oh Gott, oh Gott, oh also, Gott, oh Gott.
Vor allem auch, dass auf die Gefahr des Verharzens hingewiesen wird. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, es gibt von MTV Masters so einen Ausschnitt, wo Farin dazu auch nochmal was sagt und auch sagt, wie absurd er das fand, als er das gelesen hat, dass er sich über sowas gar keine Platte gemacht hat, weil er natürlich einfach nur einen Reim auf Arzt brauchte.
Mhm. Oh Gott.
Unabhängig davon, wie wir jetzt den Song finden, muss einem doch irgendwie auch bewusst sein, dass das nicht ernst gemeint sein kann. Also jetzt mal wirklich.
Ja, und man hätte das einfach auch anders begründen können, indem man irgendwie sexualisierte Gewalt an Tieren einfach aus den Medien nimmt so und sagt so, ey, weiß nicht, finde ich nicht so cool, dass ihr das besingt.
Ja, total. Also man hätte das wirklich sehr sachlich damit begründen können, dass Zoophilie einfach nicht in Ordnung ist und das zu besingen nicht in Ordnung ist oder wie auch immer. Kann man ja immer noch darüber streiten, ob man das wirklich so ernst nimmt oder nicht.
Ja.
Aber grundsätzlich hätte es ja eine viel sachlichere und bessere, in Anführungsstrichen, Begründung geben können als das. Ja. Oh nee, ey, das ist doch alles so behämmert.
Ja, gut. Apropos behämmert.
Ja, wollen wir mal in Text gucken?
Ja. Ich will nicht, aber ja, komm. Es geht zum Glück schnell vorbei. Es hat nur 1:58. Ja, es gibt kein so richtig instrumentelles Intro, sondern Farin singt nur sanft ins Mikrofon. Claudia hat einen Schäferhund und den hat sie nicht ohne Grund.
Das ist interessant, weil ich habe aufgeschrieben, dass das Bela ist.
Ich habe das so mit Farin eingeloggt. Es kann aber Bela sein.
Also den Song singt ja auch Farin, aber diese zwei Zeilen habe ich als Bela aufgeschrieben.
Das ist durchaus möglich.
Weil dieses Aha, was dann am Ende kommt, das ist auf jeden Fall Farin. Aber die zwei Zeilen davor, das ist meiner Meinung nach Bela.
Hm, wild.
Naja.
Gut.
Aber das ist schon das Aufregendste.
Ja.
Danach kommt nämlich Strophe 1 und mit Strophe 1 setzen dann auch die Instrumente richtig ein.
Claudia sieht spitze aus. Auf Claudia sind alle scharf. Ist es da nicht hundsgemein, dass bei Claudia keiner darf?
Und dann geht's eigentlich schon direkt in den Refrain, damit alle wissen, was Phase ist. Denn Claudia hat einen Schäferhund und den hat sie nicht ohne Grund. Abends springt er in ihr Bett und dann geht es rund.
Mhm.
Strophe 2.
Claudia mag keine Jungs, doch sie ist auch nicht lesbisch. Am allerliebsten mag sie es mit ihrem Hundchen unterm Esstisch.
Gefolgt vom Refrain. Claudia hat einen Schäferhund und den hat sie nicht ohne Grund. Abends springt er in ihr Bett und dann geht es rund. Nach diesem Refrain kommt dann erstmal noch ein kurzes Gitarrensolo und dann folgt Strophe 3.
Neulich musste Claudia dringend mal zum Arzt und der rät ihr aufzuhören, denn sie war total verharzt.
Und zum Schluss kommt noch zweimal der Refrain. Claudia hat einen Schäferhund, denn den hat sie nicht ohne Grund. Abends springt er in ihr Bett und dann geht das rund. Und beim zweiten Mal ist im Hintergrund die Musik eigentlich schon recht runtergefahren.
Mhm.
Und der Gesang klingt auch anders, weil dann im Hintergrund auch Farin nochmal mit so einer ganz hohen Stimme singt.
Ja.
Claudia hat einen Schäferhund. Ungefähr so. Ja.
Und dann ist der Schrecken auch schon vorbei. Wo fange ich an? Ich fange von vorne an. Komm. So, es wird jetzt Stück für Stück auseinander gepult. Es fängt ja schon damit an, und ich lasse das Intro jetzt mal raus, dass er darüber singt, dass Claudia spitze aussieht und auf Claudia alle scharf sind. Und das ist so eine einfach nur Sexualisierung von einer Claudia. Frau, Claudia. Die dann darin resultiert, dass es alle ganz hundsgemein finden, dass Claudia mit niemandem Sex hat. Spoiler, es gibt auch sowas wie asexuelle oder homosexuelle Menschen, die nicht mit Cis-Männern schlafen wollen.
Ja.
Der einzige Kniff ist halt hundsgemein, irgendwie dieses Wort da unterzubringen in dieser Strophe. Aber ich kann dir dafür keine Credits geben, echt nicht. Ich weigere mich, das zu tun.
Ja, also auf jeden Fall, ich stimme dir da total zu. Ich finde auch, dass das einfach nur so eine Reduzierung auf das Äußere ist. Da ist wieder einfach nur Male Gaze, der da einfach in mehreren Zeilen umschrieben wird, nämlich sie sieht halt für Typen toll aus, aber das ist ja voll unfair, weil die haben ja gar nichts davon.
Ja, und halt auch diese komplette Sexualisierung von Claudia. Es geht nur darum, wie sexuell verfügbar du bist.
Ja, also ja, in dem ganzen Song. Ja. Nicht nur auf die Strophe bezogen, genau, das zieht sich durch den ganzen Song auf jeden Fall. Ja, und das mit dem Hundsgemein ist jetzt, ja.
Ja.
Aber warum das alles so ist, das kommt ja dann gleich im Refrain zur Sprache.
Ich habe dafür eigentlich keine Worte, ehrlich gesagt. Mir fällt gerade nichts ein, was ich dazu sagen kann, außer ist es ekelhaft.
Ja, also ich weiß auch nicht so wirklich, was ich dazu sagen soll. Also es ist natürlich so ein übelster Twist, weil man damit ja auch nicht rechnet, dass dann sowas kommt nach der ersten Strophe.
Doch, ich habe was zu sagen. Ich frage mich nämlich, woher er weiß, was Claudia dann angeblich mit ihrem Schäferhund macht.
Ja.
Hat sie davon erzählt? Ist er dabei? Ist es ein Gerücht? Was ist es?
Ja, oder es ist halt die Erklärung für ihn, warum sie ihn nicht ranlässt.
Oh Gott, das ist so widerlich.
Also eine Unterstellung möchte ich damit ausdrücken. Weil, stell dir mal vor, ne, das ist so aus dem Blickwinkel des lyrischen Ichs. Du kennst da dieses Mädchen oder die junge Frau, wir wissen ja auch nicht genau, wie alt Claudia ist. Du findest sie total toll und anziehend und so weiter. Und die ist halt immer unterwegs mit ihrem Schäferhund. Ich meine, das sind ja auch Hunde, die durchaus auf andere sehr einschüchternd und gefährlich wirken können. Das sind ja auch sehr große Hunde. Und die ist halt immer mit diesem Hund unterwegs. Und du merkst halt irgendwie, egal wer, alle finden die ganz toll, aber niemand kommt irgendwie an sie ran. Mein Gedanke war gerade, dass dieser Hund, also meine Vorstellung ist, ne, wenn sie mit diesem Hund immer rausgeht, dass sie diesen Schäferhund nur hat, um sich genau solche nervigen Typen von Hals zu halten. Dieser Hund ist ihr Schutz.
Ja.
Mit diesem Hund kann sie einfach nachts durch den dunklen Park gehen und braucht halt nicht Angst zu haben, dass irgendein Typ sie dumm anlabert, weil vorher geht wahrscheinlich der Hund auf sie los. Und dann schreibt das lyrische Ich so einen Song über sie, weil er kann sich ja gar nicht erklären, was das Problem ist. Sie ist ja so toll und sie hat so viele Verehrer. Und dann ist ja die logische Konsequenz für ihn, dann muss sie mit ihrem Hund vögeln.
War, nee.
Ja, aber so, weiß ich nicht, so denken Typen vielleicht. Ich halte das alles nicht für unrealistisch.
Nee, ich auch genau, nicht. Aber
dass genau so solche Storys entstehen.
Genau, danach erklärt er ja noch ausführlich, dass Claudia Jungs mag, aber auch nicht lesbisch ist und sich lieber mit dem Hund unterm Esstisch vergnügt.
Ja, okay. Ich muss ja auch mal sagen, angesichts dieser Strophen und des Refrains bin ich auch sehr froh, dass da nicht weiter ins Detail gegangen wurde. Was genau Vergnügen oder was genau und dann geht es rund heißt.
Ja, ich glaube, hätte er das noch detaillierter beschrieben als das, was man in dem Lied hört, wäre ich auch sehr dafür, dass es auf dem Index landet.
Ja.
So wie das Lied ist, ist es für mich grenzwertig. Ich will es nicht hören, aber boah, ich kann das nicht.
Ja, ich wusste schon, dass diese Folge übelster Pain wird.
Ja.
Ja, und ich finde, das gipfelt dann natürlich alles nochmal so da drin, dass sie ja dann beim Arzt war und dass er halt gesagt hat, sie soll aufhören, weil sie verharzt ist. Was ist das auch für eine Logik? Nicht etwa, dass der Arzt, selbst wenn es so wäre, ne, dann irgendwie mit ihr ein ernstes Gespräch führt, dass wie krank das halt ist und dass das einfach auch Misshandlung von Tieren ist und dass, keine Ahnung, er beim Veterinäramt anruft. Nein, er rät ihr halt aufzuhören, weil sie verharzt, also angeblich verharzt ist.
Was ist denn verharzt?
Naja, ich glaube, das soll darauf anspielen, dass, keine Ahnung, Hunde, Sperma so wie hart, so ganz fest und klebrig wird. Keine Ahnung. So.
Okay.
Also wie Harz, was so aus Bäumen rauskommt, das ist doch auch so ganz, ja, so habe ich mir das vorgestellt.
Ich frage mich aber auch, weil er ihr rät aufzuhören, so hat sie ihm dann davon erzählt, weil selbst wenn man theoretisch verharzt wäre und da irgendwie noch Rückstände wären. Weiß ich nicht, wäre jetzt nicht mein erster Guess, dass die Person mit Tieren Sex hat, Tiere misshandelt. Also irgendwie, wer hat ihm das erzählt? So?
Ja, deswegen war ja auch meine Überlegung, wenn sie ihm das halt erzählt, ist das das Einzige, was er dem entgegenzubringen hat?
Mhm. Ah, dieses Verharzt macht mich auch fertig.
Ja, deswegen bin ich ehrlich gesagt auch froh, dass sie ihn hoffentlich einfach nimmer spielen.
Mhm.
Ich hab da auch keinen Bock drauf.
Ja.
Ja, ich find den Text bäh. Der geht mir auf den Sack klanglich. Also, eins muss man ja sagen, ne? Dieses, wenn sie dann singen, immer ihre Zeile. Also beispielsweise, wir fangen mal oben an. Claudia sieht spitze aus und dann kommt ja immer genau, auf Claudia sind alle scharf. Das ist so schlimm. Und ja, und dieser Refrain, das ist wirklich so ein Scheißohrwurm und ich hasse Ferienurlaub dafür, wirklich. Ich schwöre euch. Wirklich. Oh nee. Warum? Ja. Ekelohrwurm.
Ja.
Ich hasse das.
Männer, die mit Ablehnung nicht klarkommen.
Ja.
Ich check das auch nicht und ich finde es irgendwie auch, also wie man darauf kommt und sich das dann vorzustellen und dass das ja die einzige Möglichkeit ist, warum sie keinen Bock auf irgendwelche Männers hat und oh nee.
Ja.
Männer sind noch nicht einsam genug.
Nee. Eindeutig nicht. Das, was ich vorhin übrigens beschrieben habe, ist das sogenannte Scary Dog Privilege. Das ist tatsächlich ein Phänomen, das Frauen gerne mit ihren sehr angsteinflößenden Hunden rausgehen, eben um sich genau solche Leute vom Hals zu halten.
Mhm.
Liebt es.
Ja.
Den Song liebe ich nicht.
Ja, Claudia hat es gelebt und er hat einfach ein ekliges Gerücht draus gemacht.
Ja, das ist wie nennt man das? Das ist für mich jetzt so gesetzt, diese Story. Dass sie eigentlich so ein Girl ist, was einfach nur in Ruhe gelassen werden will und ihre Freiheit genießen will. Und dann gibt es halt Typen, die mit dieser Ablehnung, dieser stillen Ablehnung ja irgendwie auch, ne, mit diesem Scary Dog Privilege, nicht klarkommen und dann genau solche Unterstellungen und solche Gerüchte in die Welt setzen.
Ja.
Ja gut, ich habe tatsächlich auch eigentlich nichts mehr großartig zu sagen. Das Einzige, was ich jetzt noch hätte, wäre zu den verschiedenen Versionen.
Mhm.
Das haben wir nämlich vorhin ein bisschen übersprungen. Ja, also es gibt, Claudia hat einen Schäferhund in 2 Versionen. Und ich war ein bisschen verwirrt in der Recherche, weil es natürlich unterschiedliche Alben gibt und ich dann auch hören musste, welche Version ist auf welchem Album etc. Und ich aber keinen CD-Spieler mehr habe, den ich hier gerade benutzen kann. Das heißt, ich musste mir raussuchen in dem World Wide Web, wie welche Version klingt. Am Ende, wie gesagt, gibt es 2 Studioversionen. Die eine ist die, die wir wahrscheinlich alle hauptsächlich im Ohr haben, nämlich die Claudia hat einen Schäferhund-Studioversion, wie sie auch auf Debil zu hören ist. Also auf der LP erschienen, 1984 über die CBS. Das ist so die Standardversion für mich mit 1 Minute 58. Und dann haben wir eigentlich ja ein Jahr eher erschienen. Die Claudia hat einen Schäferhund-Version auf dem Unicum-Sampler 1983 über den Berliner Vertriebsbund erschienen. Das klingt für mich ja fast schon so ein bisschen wie so eine Demo oder ja, Urversion. Wie gesagt, da hatte ich ja vorhin schon gemeint, dass ich denke, dass das aus dieser Aufnahme mit Matzke und Jörg entspringt, weil da singt am Anfang das Intro, wo ich der Meinung bin, dass es Bela ist, singt in der Version nämlich eine Frauenstimme und die singt auch weiterhin später als Begleitung immer mal mit.
Mhm.
Ja, man kann auf jeden Fall zusammenfassen, der Gesang ist generell recht krumm und schief, egal von wem.
Ja.
Und die Instrumente sind schrammelig und ich würde sagen experimentell dilettantisch. Die Version ist auch ein bisschen kürzer, die geht nämlich nur in Anführungsstrichen 1 Minute 51.
Hm.
Dann haben wir ja, Claudia hat einen Schäferhund auf der Ab 18, der EP von 87, auch über die CBS erschienen. Da ist die Debil-Version drauf. Dann haben wir das Debil Re-Release Devil, die LP 2005 über Columbia erschienen. Da sind beide Versionen drauf, nämlich einmal die Debil und einmal die Unicum-Sampler-Version. Dann haben wir den Seitenhirsch. also die Compilation von 2018 über And More Bears, da ist einfach alles drauf. Und dann haben wir nochmal die They Have Given Me Schrott als Compilation von 2019, auch über And More Bears erschienen. Und da ist der Unikum-Sampler zu hören.
Mhm.
Genau, das heißt am Ende mehrere Erscheinungsorte, aber immer nur diese beiden Versionen.
Ja.
Ich finde ja die Version vom Unikum-Sampler mit der Frauenstimme, also die ist ja noch anstrengender.
Ja.
Also auch der Frauengesang, also bei aller Liebe, aber das ist ja absolut fürchterlich.
Ja.
Das ist ein schlechter Tag, um ein funktionierendes Gehör zu haben.
Und wenn jetzt Leute kommen und sagen, ja, es hat doch eine Frau das Intro gesungen und da auch mitgesungen, so schlimm kann das Lied doch gar nicht sein. Doch, kann es.
Doch, und eigentlich finde ich, ist es ja fast noch schlimmer, dass das halt irgendwie eine Frau gesungen und mitgesungen hat. Also, was heißt schlimmer, aber
enttäuschend?
Befremdlich. Ja, also das ist halt irgendwie super befremdlich. Also, das, ja.
Ja. Ja, heute ist wirklich kein guter Tag, um den Ärztehumor verstehen zu wollen.
Ja, ich will jetzt aber auch mal sagen, dass dieser Song jetzt 42 Jahre alt ist, ungefähr.
Mhm.
Und ich mir auch sicher bin, dass damals so Themen wie Sexualisierung von Frauen und Sexismus und Misogynie einfach noch nicht so präsent waren, weswegen ich zum einen der Flinter, die da mitgesungen hat, jetzt auch nicht so den Riesenvorwurf mache, sondern einfach nur die Bemerkung, dass ich es, glaube ich, noch mehr befremdlicher finde, als wenn es einfach nur zwei Männer singen.
Ja.
Und ich auch denke, dass ein Jugendlicher Farin Urlaub also auch einfach noch mal nicht die Reife hat wie ein Farin Urlaub mit 30, mit 40, mit 50. Das ist irgendwie keine Entschuldigung, aber ich glaube, der hat das halt zu dem Zeitpunkt auch wirklich einfach nicht gerafft, was er da schreibt.
Ja.
Also nicht im vollen Umfang.
Eventuell, aber das wurde dann ja zu einer Serie.
Diese Objektifizierung und so weiter, ne, das meine ich halt. Ich meine nicht das mit dem Schäferhund an sich, das will ich überhaupt gar nicht schönreden, sondern ich meine das, was wir jetzt auch da drin gesehen haben, nämlich diese Sexualisierung und das.
Mhm.
Das mit dem Schäferhund klammere ich jetzt mal aus, weil das ist ja schon sehr bewusst. Also da, oh mein Gott, da gibt es keine mildernden Umstände für mich. Sondern was das auch noch für eine Tiefe hat an Misogynie, die er damit ausdrückt. Das meine ich. Ich glaube, das war ihm nicht bewusst.
Nee.
Also, weil ihm seine eigene Misogynie nicht bewusst war. Davon gehe ich halt aus. Und das ist keine Entschuldigung. Ich will das damit nicht schönreden, sondern ich glaube, das ist halt ein blinder Fleck, weil Männer halt denken, dass sie ja nicht frauenfeindlich sind. Und dann frauenfeindliche Tags raushauen.
Ja.
Weißt du, wie ich das meine?
Ja, ja. Belassen wir es beim blinden Fleck.
Wie gesagt, ich möchte das damit überhaupt nicht entschuldigen und ich will es damit auch überhaupt nicht schönreden. Das ist trotzdem absolut ekelhaft. Ich hoffe doch aber sehr, dass irgendwie klar ist, aus heutiger Sicht, dass dieser Song halt einfach gar nicht geht.
Ja, hoffentlich.
Ja, also Living and Learning. Ich hoffe, du hast daraus gelernt, dass du so eine Scheiße einfach nicht mehr schreibst, Junge.
Wir werden sehen.
Ansonsten muss ich wohl leider fragen, Junge, hast du nichts gelernt?
Ja.
Oh. Apropos lernen, was hast du denn heute für uns mitgebracht? Vielleicht können wir ja von dir mehr lernen als von diesem Song.
Ich hoffe doch sehr. Wir reden heute nicht über Schäferhunde oder Gewalt an Tieren oder Sexualisierung von Frauen in den Medien. Wir reden aber auch nicht über Indizierung. Das heben wir uns für ein anderes Lied auf und ihr könnt gerne mal raten, welches das denn sein könnte.
Claudia 2.
Teil 95. Aber angelehnt an die Indizierung und auch mit Blick auf die Ereignisse der letzten Monate, reden wir heute über Medienkontrolle und wie diese als ein Anzeichen für Faschismus betrachtet werden muss. Aber erstmal werfen wir einen Blick auf unsere heißgeliebte Woke-Cancel-Culture und warum genau die ein Einstiegsargument für rechte Medienkontrolle ist. Wenn es um Claudia hat einen Schäferhund geht, wünsche ich mir auch oft, dieses Lied würde nicht existieren. Aber es ist nun mal da und ich kann mich entscheiden, es nicht zu hören. Und ich kann mich auch entscheiden, die Inhalte zu kritisieren. Denn wenn man etwas in die Öffentlichkeit plärrt, so wie wir in diesem Podcast auch, steht es allen frei, konstruktive Kritik zu äußern oder unsere Inhalte nicht mehr zu konsumieren, wenn es ihnen nicht passt. Wenn eine Meinung, ein Lied oder andere Inhalte aber Grenzen überschreiten, also rassistisch, sexistisch, antisemitisch, antimuslimisch oder queerfeindlich sind, braucht es eigentlich Mechanismen, um diese Inhalte zu entfernen. Doch Plattformen wie Twitter, Facebook und Instagram nehmen es mit Diskriminierung nicht so ernst. Selbst in dem Wissen, dass soziale Medien kein rechtsfreier Raum sind. Also ertragen wir seit einer gefühlten Ewigkeit die unterkomplexen Ergüsse von J.K. Rowling, Kevin Hart, Oliver Pocher, Dieter Nuhr und, natürlich nicht zu vergessen, Alice Weidel. Und das sind nur einige Beispiele. Die Liste ist zu lang, um weiterzumachen. Aber ihr versteht, um was und wen es geht. Da diskriminierende Aussagen und Sprache in den sozialen Medien oft noch konsequenzlos bleiben, hat sich die Generation Social Media dazu entschieden, das nicht unkommentiert stehen zu lassen. Und so haben transfeindliche Twitter-Tiraden von J.K. Rowling und die Leugnung des Klimawandels von Dieter Nuhr zwar keine rechtlichen, aber doch gesellschaftliche Konsequenzen. Die Konsequenz der Kritik und des Zurechenschaftziehens. Die böse Cancel Culture. Eigentlich ist die Cancel Culture ein Werkzeug, um Menschen, vor allem Menschen in Machtpositionen, zur Verantwortung zu ziehen. Das Problem an diesen unreglementierten Cancel Culture Mechanismen ist nur, dass neben der berechtigten Kritik und einem "Dir folge ich nicht mehr" auch Anfeindungen, Gewaltandrohungen und Doxing, also das Veröffentlichen privater Daten, stattfinden. Und dieses Verhalten verwäscht die berechtigte Kritik. Denn die Personen, die kritisiert werden, werden in der Regel zu Recht kritisiert, aber gleichzeitig ungerecht behandelt, was dazu führt, dass sie eher in eine Abwehrhaltung gehen, als sich wirklich mit der Kritik auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig sorgt vor allem Kritik an Sprache und die Forderung von mehr Sensibilität und Political Correctness dafür, dass sich die Verteidiger der Kultur auf den Plan gerufen fühlen und einen Kulturkampf gegen die Woke Cancel Culture führen. Die Sensibilisierung für gendergerechte Sprache, der Diskurs um die Nutzung von Glottisschlägen, also der kleinen Pause in Worten wie ÄrztInnen, und die öffentliche Auseinandersetzung mit nicht-binären Pronomen, im Englischen they und im Deutschen xier oder they, löste im deutschen Sprachraum bei den Verfechtern der deutschen Kultur eine Reaktion aus, die sich bis in die Politik zog. Und an diesem Punkt schlagen wir den Bogen zur Medienkontrolle. Denn während die sogenannte Woke Cancel Culture überwiegend darauf ausgerichtet war, unsensibles und diskriminierendes Verhalten hervorzuheben und zu kritisieren und Menschen, die diese Kritik nicht annehmen, dann keine Bühne mehr bieten zu wollen, hatte sich die konservative Anti-Woke-Bewegung zur Aufgabe gemacht, Kritik nicht nur als Angriff und Kontrolle zu werten, sondern auch mit Kontrolle zu kontern. Während die Sensibilisierung für Sprache zu Empfehlungen fürs Gendern führte und auch öffentlich-rechtliche Medien diese Sprache übernommen haben, wurde darauf mit Genderverboten in öffentlichen Diensten reagiert. Man merke den Unterschied zwischen "Ich gebe dir einen Leitfaden, wie du dich inklusiv ausdrücken kannst, wenn du möchtest" und "Du darfst auf keinen Fall gendern". Dieser rechtliche Eingriff in die Sprache ist eine, wenn auch noch sehr anfängliche Form von Medienkontrolle. Ein sanfter Einstieg könnte man euphemistisch sagen. Denn nach dem Gendern kommen die Verbote für Regenbogenpins und Aufkleber im Bundestag. Und ich erwähne den Bundestag, weil der eben auch in den Medien stattfindet und es dort um Sichtbarkeit geht. Das sind kleine Schritte, die etablieren, was in den Medien gezeigt werden kann und was nicht. Größere Schritte der Medienkontrolle sehen wir nicht nur in der deutschen Geschichte, sondern auch jetzt in den USA. Dort sind Genderverbote an Schulen in einigen Staaten bereits länger etabliert. Bücher über Vielfalt, Diskriminierung und Evolution werden verboten. Filme zur Sexualaufklärung strengstens untersagt. Zu kontrollieren, was SchülerInnen konsumieren, klingt und ist per se nichts Schlechtes, sondern kann auch Schutz sein. Aber was passiert, wenn dieser angebliche Schutz eben nicht nur Schutz vor gewaltvollen Darstellungen ist, sondern die Verbote sich auf Themen ausweiten, für die es einen allgemeinen wissenschaftlichen Konsens gibt? Zu verbieten, dass Kinder etwas über die geschlechtliche Vielfalt lernen und die gleichzeitigen trans- und queerfeindlichen Aussagen von Menschen in Machtpositionen, führt in der Regel nur dazu, dass aus einem Thema mit wissenschaftlichem Konsens eine Meinungsdebatte wird. Eine Meinungsdebatte, die populistisch geführt wird. Und die Kritik daran wird nicht so gern gesehen. Denn sie könnte dazu führen, dass Menschen die populistisch angebrachten Scheinargumente hinterfragen, wenn sie mit Kritik konfrontiert werden. Also wird diskreditiert und kontrolliert. Mit Fox News hat Trump ein Medienimperium hinter sich, das seine Theorien, also Verschwörungstheorien, komplett unkritisch ausstrahlt. Das spielt Trump zwar sehr in die Karten, ist aber auch noch keine explizite Medienkontrolle. Was aber Medienkontrolle ist, ist, dass Trump innerhalb eines Jahres dafür sorgen wollte, dass zwei Trump-kritische Satire-Sendungen abgesetzt werden. Einmal eher durch die Hintertür und einmal ganz direkt im Frontalangriff. Die Hintertür war die Beendigung der Stephen Colbert Late Show. Nach einem Rechtsstreit von Trump mit dem Sender CBS um eine Dokumentation, nach der seiner Meinung nach Kamala Harris zu gut wegkam, hat Stephen Colbert die Vergleichszahlung von 16 Millionen Dollar von CBS an Trump als fetten Bestechungsversuch bezeichnet. Danach wurde die Show gestrichen. Der Sender beugt sich, um nicht in Grund und Boden geklagt zu werden, und Trump freut sich, weil er so viel Macht hat, dass er einem Sender wie CBS auch ganz indirekt diktieren kann, was ihm so passt und was nicht. CBS war aber nicht der einzige Sender, dem Trump mit Verleumdungsklagen drohte. ABC News, das Wall Street Journal und die New York Times haben regelmäßig Verleumdungsklagen im Briefkasten, wenn sich in Sendungen und Artikeln Trump-kritisch geäußert wird. Und da sind wir auch schon bei der ganz offensichtlichen Medienkontrolle. Denn zu ABC gehört auch die Late-Night-Show von Jimmy Kimmel. Und diese Shitshow ist euch sicherlich nicht entgangen. Nachdem der Satiriker in seiner Show hervorhob, dass der Mörder von Charlie Kirk ebenfalls republikanischer Waffenenthusiast war, wie Charlie Kirk halt auch, und MAGA versucht, diesen Mord queeren Menschen unterzuschieben, hat der Chef der US-Medienaufsichtsbehörde, Brendan Carr, sofort gedroht, gegen den Sender vorzugehen. Die Sendung von Jimmy Kimmel wurde direkt auf unbestimmte Zeit abgesetzt und nur durch massive Proteste der Zivilbevölkerung wieder ins Programm aufgenommen. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Seit Trumps zweite Amtszeit begonnen hat, haben US-amerikanische Unternehmen und auch europäische Unternehmen, die Großkunden in den USA haben, und ja, ich schaue euch an, SAP, Telekom und Aldi Süd, ihre DEI-Programme, also Programme für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion, eingestampft. Und das gilt auch für die Medienhäuser von Amazon, Disney und Co. Und das ist eine Form von Medienkontrolle. Denn wenn ich direkt oder indirekt kontrolliere, wer in einem Medienhaus arbeitet, kontrolliere ich auch, was für Formate produziert werden. Was sich in den Jahren davor durch konservative Politik schon länger manifestiert hat, entlädt sich jetzt in der direkten Kontrolle darüber, was im TV gesagt werden darf und was nicht. Trump entscheidet, welche PressevertreterInnen im Oval Office Zugang haben. Er gibt dem kleinen Netzwerk One American Network ein Exklusivinterview im Wahlkampf, weil der Sender sich ausschließlich positiv über ihn äußert, während etablierte Medienhäuser von ihm zerrissen werden. Trump fördert seine eigene Präsenz und die von Befürwortern in den Medien. Natürlich alles unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit. Aber das Eintreten für die Meinungsfreiheit ist ein wichtiger Abschnitt auf dem Weg in den Faschismus, so paradox das auch klingt. Denn es ist ein Mittel, um in den existierenden Medien auftauchen zu können. Würde man sie ablehnen, nimmt man sich die Sichtbarkeit. Also findet man statt. Und das exzessiv. Alice Weidel und die Öffentlich-Rechtlichen können Lieder darüber singen. Wenn aber neben dem politischen Diskurs auch die Kontrolle der Medien nach rechts rückt, zum Beispiel durch Milliardäre wie Musk und Zuckerberg, dreht sich die angebliche Meinungsfreiheit in eine Zensur. Die Zensur der Kritik durch antifaschistische Stimmen. Der Diskurs kippt nach rechts, weil linke Stimmen gelöscht werden und es wird eine scheinbare Meinungsmehrheit in konservative und rechte Politik geschaffen. Meinungsfreiheit, solange du keine andere Meinung hast. Das, was in den USA passiert, benennt der ZDF-Auslandskorrespondent Elmar Thewissen als kompetitive Autokratie und einen möglichen Weg zum Faschismus. Als kompetitive Autokratie oder kompetitiven Autoritarismus wird der langsame und langfristige Umbau einer Demokratie in eine Autokratie bezeichnet. Also nicht die Machtergreifung Hitlers in Deutschland innerhalb weniger Monate, sondern der langsame Umbau, wie ihn Orbán seit 2010 in Ungarn vorantreibt. Der Unterschied zwischen Cancel Culture und Medienkontrolle ist also ein großer und ein wichtiger. Während die Zivilgesellschaft noch versucht, sich mit Kritik in demokratischer Resilienz zu stärken, sägt Trump und sein MAGA-Clan jede Meinung und alle Fakten, die ihm nicht passen, mit Regularien und Klagen einfach ab. Während wir versuchen, Falschaussagen zu entlarven und dem Zeitalter der Desinformation entgegenzuwirken, wünschen wir uns manchmal heimlich, dass Cancel Culture wirklich das wäre, was das Wort suggeriert. Aber eben als Ausdruck davon, einfach keine Scheiße zu labern oder konsequenzlos diskriminierend und übergriffig zu sein. Dann fragen wir uns, wo ist Cancel Culture, wenn man sie mal braucht? Und weinen still und heimlich in unsere woken Regenbogenkissen und essen vegane Naschis, während J.K. Rowling reich bleibt, Thomas Gottschalk weiter im Fernsehen auftritt und Alice Weidel lügt und wütend wie ein Kleinkind das nächste Interview verlässt. Immerhin ist Jimmy Kimmel wieder da und noch nicht alles verloren.
Ich frag mich bei diesen ganzen Ereignissen und das relativ unabhängig davon, wo das auftritt, also ob das in den USA auftritt oder hier in Deutschland, wie ist dieser Prozess noch gut zu retten und zu stoppen und umzukehren, im besten Fall?
Mhm.
Weil das ist für mich so ein bisschen das, wo ich einfach echt häufig etwas lost bin.
Ja.
Und mich das so ohnmächtig fühlen lässt.
Ja, geht mir auch so. Ja, Revolution. Ich weiß es nicht.
Ich persönlich merke das auf Social Media auch immer wieder, dass Diskussionen oder Argumentationen oder Kommentare einfach, dass es so anstrengend geworden ist, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es den Menschen teilweise wirklich um einen Austausch geht, sondern es ist sehr krass überemotionalisiert, es ist sehr anfeindend, es ist sehr persönlich, auch die Sachen, die du ja bereits schon genannt hast, ne, dass Leute dann diskreditiert werden, so an den Pranger gestellt werden, nur weil man eine andere Meinung vertritt oder eine andere Sichtweise zu etwas oder eben sagt, nein, ich finde das eben trotzdem nicht gut.
Ja.
Und dass es überhaupt gar nicht mehr darum geht bei manchen Menschen, was man inhaltlich gesagt hat, sondern dass da einfach schon auch vorgefertigte Bilder und Vorurteile bestehen und man sofort in so eine Schublade gepresst wird. Ich habe vor einer ganzen Weile einen Beitrag kommentiert, wo ich irgendwie das, was ich da gelesen habe, auch erstmal sacken lassen musste und mir dachte, da muss ich irgendwie selber noch mal ein bisschen was nachlesen. Dazu kann ich gar nicht so viel sagen, aber ich fand es sehr gut, dass das thematisiert wurde und dass es so Denkanstöße gab.
Mhm.
Und habe unter dem Beitrag kommentiert, vielen Dank fürs Thematisieren. Mehr nicht. Ich habe nicht geschrieben, ob ich das gut finde, ob ich das schlecht finde, weil das konnte ich noch gar nicht sagen. Und ich konnte auch noch gar nicht sagen, ob das, was da dargestellt wurde, ob das irgendwie faktenbasiert so stimmt oder nicht. Also ich konnte das noch gar nicht einordnen. Aber ich dachte mir, okay, da hat sich irgendwie trotzdem jemand Arbeit gemacht und ich will da für mich einfach noch ein bisschen was nachlesen, um zu wissen, wie ich das selber für mich einordnen möchte.
Mhm.
Und das ist ewig her. Und dann kam jetzt vor ein paar Tagen eine mega krasse Flut an Kommentaren, wo ich auch einfach beschimpft wurde, bis aufs Übelste und Leute einfach schon komplett vorgefertigt ein Bild von mir hatten. Nur weil ich geschrieben habe, danke fürs Thematisieren, kam dann eben sowas wie, ja, am Ende willst du selber wieder nichts davon gewusst haben, genau wie dein Nazi-Opa. Und ich war so, what the fuck is going on?
Oh mein Gott.
Also das war wirklich direkt so von 0 auf 100, dass ich dann da auch so als whitey racist bezeichnet wurde, etc., etc. Und also es war wirklich so absolut over the top und dann haben sich andere Leute mit eingeschalten und dann, ja, und voll gut, wie du ihr es gezeigt hast und dies und das und ich habe dann nur geschrieben so, was zur Hölle fährst du dir für einen Film, weil wir kennen uns überhaupt nicht, also die Person weiß überhaupt nicht, wie ich darüber denke, weil ich selber noch nicht wusste, wie ich darüber denke. So. Da dachte ich mir, krass, dieser Umgang, der ist so enthemmt.
Ja.
Und ich finde es wirklich beängstigend. Weil ich wurde da mit Sachen beschimpft, wo ich mir dachte, okay, ja, das sehe ich überhaupt nicht für mich und vor allem nicht aufgrund dieses Kommentars, den ich geschrieben habe, frage ich mich auch, wie man das daraus ableiten kann. Also das hatte ja auch nichts mit einem Austausch Tausch zu tun. Also nachdem ich dann mehrfach beleidigt wurde und mir Sachen unterstellt wurden, wie zum Beispiel das mit meinem angeblichen Nazi-Opa, dann war die Frage, naja, aber dann erklär doch mal, wie stehst du denn dazu? Und da habe ich dann nur geschrieben, okay, wow, also nachdem ich jetzt hier so beleidigt wurde, soll ich dann doch bitte mal inhaltlich irgendwas bringen, so was solle? Und habe dann halt geschrieben, nee, danke, ciao. Und das war natürlich dann für die Person die Bestätigung, dass ich inhaltlich nichts zu bieten habe, wo ich mir dachte, naja, aber was soll das für eine Grundlage sein? Also erst fahre ich dich total an und dann möchte ich aber bitte, dass du mir auch ganz wissenschaftlich Beweise dafür lieferst, warum du das so und so empfindest. Zumal ich ja nicht mal geschrieben habe, was ich dazu denke. Das war für mich so ein Peak von, die Leute sind teilweise so drüber im Internet. Das ist echt krass.
Ja, ich hatte tatsächlich gerade auch so ein Erlebnis, wo ich auch dachte, was zur Hölle, ich habe doch gar nichts gemacht. Da habe ich nämlich auch kommentiert und da ging es in einem Reel um Sterilisation und wie Sterilisation so abläuft und so. Ich wollte was Inhaltliches dazu wissen und habe dann, weil ich mich anstrenge, inklusiv zu sprechen. Und ich weiß, dass nicht jeder Mensch, der einen Uterus hat, automatisch eine Frau ist und das irgendwie sehr allgemein formulieren wollte, habe ich geschrieben, statt hat jemand eine Information dazu, habe ich geschrieben, hat je Mensch eine Information dazu. Ich benutze das Wort manchmal, wenn ich mich danach fühle, weil ich das irgendwie inklusiver und schöner finde und ich finde es irgendwie auch ganz süß. Und wurde dann von einer Person gefragt, warum ich das mache und habe das dann erklärt, dass das für mich inklusive Sprache ist und dass ich mich anstrenge, das zu benutzen, statt immer nur das Mann zu sagen und aus so einer kleinen Bubble kommen, die das auch manchmal macht, um so ein bisschen den Stinkefinger ins Patriarchat zu zeigen, aber nicht böse gemeint. So, und dann kam da eine Person, die dann so meinte, ja, machst du das dann halt auch bei manchmal? Also, weil manchmal halt auch mit M-A-N anfängt, wo ich dann auch so dachte, so, nee, ist halt kein Pronomen, was soll das jetzt? Wohin soll diese Frage führen? Und dann kam direkt, ja, weil ihr ja immer das Mann aus dem Sprachgebrauch irgendwie raushaben wollt oder löschen wollt oder so. Und ich war so, Digga, du kannst sagen, was du willst. Das ist doch nicht mein Problem. Ich habe nur gesagt, was ich mache und wie ich das gerne mache. Und dann ging direkt so eine Diskussion darüber los. Und das endete damit, dass die Person gesagt hat, und das fand ich dann richtig krass, und darauf habe ich auch nicht mehr geantwortet, dass sie es ja total lächerlich findet, auf die Bedürfnisse von Menschen so zu reagieren, indem man gendert, und auch kleine Menschengruppen zur Inklusion. Und es ist nicht gesund, die Sprache zu verändern. Wo ich auch dachte, sag mal, what? Hä? The fuck? Hast du mir gerade gesagt, ich bin lächerlich und krank? What?
Na, vor allem ist es nicht gesund, die Sprache zu verändern. Sprache verändert sich immer, fortlaufend, ständig. Das ist so ein Bullshit-Argument. Das ist halt kein Argument, das ist halt eine Meinung, aber es ist kein Fakt. Weil Fakt ist, dass sich Sprache immer schon verändert hat und das auch weiterhin tun wird. Egal, ob die Person das möchte oder nicht.
Ja, und Fakt ist halt auch, dass inklusive Sprache einen Effekt hat, ob die Person das jetzt will oder nicht. Ich zwinge halt niemanden, das so zu benutzen. Ich mache es halt für mich.
Ja, das Ding ist, ich weiß es natürlich nicht genau, weil ich keine Person bin, der sich mit Sprache, Sprachwissenschaften, Linguistik, ich weiß nicht mal, was die richtige Fachrichtung dafür ist, auskennt, aber ich, keine Ahnung, ob das bei jemand, weil da ist ja auch das D hinten noch dran, überhaupt so eine Rolle spielt. Ich mag dieses je Mensch halt nicht, weil ich persönlich für mich das nervig und anstrengend finde und für mich jemand niemanden ausschließt, weil es nicht jemand ist.
Ja.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, jemand ist schon ein neutrales Pronomen, aber ich weiß nicht, ich habe das in so einer Peer Group von mir mal irgendwie so kennengelernt, dieses je Mensch, und es war irgendwie so ein bisschen auch ein kleiner Akt der Rebellion gegen dieses ganze Genderverbotsscheiße, und ich habe mir das dann ab und zu mal so ein bisschen angeeignet und ich mag das Wort halt ganz gerne.
Ja, ist ja auch total fein. Ich habe jetzt gerade nur überlegt, ob das damit tatsächlich einen Zusammenhang hat, weil ich hätte vom Gefühl, wohlgemerkt, ne, kein Fakt, eine Meinung, ein Gefühl, gesagt, dass jemand neutral ist.
Mhm.
Ist ja auch total fein. Ich selber würde die Menschheit nicht verwenden, weil ich das halt umständlich finde für mich.
Ja, das ist ja auch voll fein.
Genau. Und es ist ja auch total fein, wenn andere das machen wollen, solange sie es mir nicht aufzwingen wollen. Und das ist der Punkt.
Ja.
Den andere halt nicht checken. Man kann das machen, man muss das aber nicht. Und wenn man beispielsweise eine Sprache verwendet, also wie jetzt in dem Beispiel, wo es wahrscheinlich einfach egal sein könnte, das ist meine Vermutung, dann ist es ja auch fein, welche Variante man wählt, ist dann eher eine persönliche Vorliebe, gehe ich davon aus.
Ja.
Wenn es aber darum geht, dass Sprache diskriminierend ist, bin ich natürlich auch immer gerne gewillt, für mich selber daran etwas zu ändern und inklusiver meine Sprache zu gestalten. Und natürlich fände ich das auch schön, wenn das andere machen, aber auch bei dieser Sache, wo ich denke, da steckt ja ein guter Wille dahinter, nämlich inklusiver zu sein und diese Gesellschaft durch Sprache auch vielleicht inklusiver zu leben. Das heißt halt nicht, dass andere das machen müssen. Und ich werde auch niemanden zwingen. Auf der anderen Seite ist es dann halt auch so, dass man durchaus auch darüber ins Gespräch gehen kann. Und das heißt immer noch nicht, dass man das total verteufelt, warum jemand das dann benutzt oder eben auch nicht benutzt. Wenn Leute halt zum Beispiel nicht gendern und sich dann wundern, dass sich bestimmte Gruppen nicht angesprochen fühlen, naja.
Ja, und ich fand es auch witzig, dass ich dann so indirekt zur Genderpolizei erklärt wurde. Mit euch.
Geil, ja. In der Kommentarsektion, als ich den Kommentar verfasst habe, lief das dann auch so. Erst ging es so um mich und dann zwischendurch schwenkte das immer mal in ihr und wer auch immer ihr ist. Ich bin immer noch eine Person. Ganz allein.
Ja.
Ja, und das ist so anstrengend, das ist so kräftezehrend. Und was mich daran so nervt, ist, dass diese Leute, die sich so verhalten, das so vehement ins Internet plärren und auch gefühlt wie so ein Magneten dann immer noch 5 andere mitziehen teilweise. Also zumindest war es ja so bei mir.
Mhm.
Man auch einfach den Eindruck bekommt, dass man damit so aussätzig ist.
Ja.
Also, ne, wenn dann da 3 andere Leute noch mitschreiben, ja, und der hast du es gezeigt und sie soll mal endlich merken, was für whitey racist sie ist. Und ich war so, okay.
Cool. Ja, das ist halt leider ein sehr großer Teil von dieser toxischen Seite der Cancel Culture, der halt irgendwie auch oft Überhand nimmt und auch berechtigt in der Kritik steht. Und gleichzeitig ist aber das, was wir jetzt Cancel Culture nehmen, ist eigentlich auch ein sehr, sehr altes gesellschaftliches Mittel. Das gibt es nicht erst seit ein paar Jahren, seitdem dieser Begriff aufgetaucht ist, sondern schon viel, viel länger. So gesellschaftliche Ächtung, in welcher Ausprägung auch immer, ist schon immer ein gesellschaftliches Mittel gewesen der Zivilbevölkerung gegen eben Menschen in Machtpositionen.
Das verstehe ich auch total. Ich frage mich nur immer, wann das so oder wie das halt so diesen Twist nehmen kann, weil die Personen, wie jetzt in meiner Kommentarspalte, sich ja auch total im Recht sehen und überhaupt nicht merken, dass sie da vielleicht auch gerade mit ihrer Reaktion fehl am Platz sind. Also, da wurde ja ganz viel projiziert, ne? Ich habe ja am Ende nicht mehr wirklich was ausgesagt. Ich habe ja keine Stellung bezogen.
Ja.
Ich finde das sehr erschreckend, weil mir das häufig den Eindruck vermittelt, dass eine argumentative Auseinandersetzung gar nicht mehr möglich ist, dass irgendwie eine Diskussionskultur so gut wie gar nicht mehr vorhanden ist.
Mhm.
Da vermischt sich dann halt eben auch so viel, gerade wenn es um auch politische Themen geht, mit irgendwelchen Halbwahrheiten und Verschwörungstheorien und Lügen. Und das wird ja teilweise so unfassbar absurd und auch bis ins Ad Absurdum getrieben.
Mhm.
Das ist ja auch so ein Teil, den ich sehr beängstigend finde, dass es medial total schwer ist, diese Sachen, die nonstop in Medien irgendwie laufen, dass es kontrolliert werden kann. Beziehungsweise auch gar nicht erst die Bestrebung gibt, das zu kontrollieren. Und mit Kontrolle meine ich eben, dass sich nicht jeder hinstellen kann und sagen kann, die ganzen Ausländer sind schuld, dass wir nicht genug Geld für die Kitas haben, was natürlich absoluter Bullshit ist, ne? Aber so Alice Weidel-Takes, wo es mir nicht darum geht, die ganze Zeit zu kontrollieren, was sie sagt, sondern eben auch dann klarzustellen, nein, das ist halt nicht so. Und das und das und das sind die Beweise oder die Faktenlagen, die dagegen sprechen und offenzulegen. Und das ist das, was du ja eingangs auch meintest, dass eben diskriminierende, rassistische Sachen ganz klar thematisiert werden. Und ich finde, das ist total wichtig. Aber irgendwann, wie du ja vorhin auch beschrieben hast, gab es halt diesen krassen Kipppunkt. Und seitdem fühlt sich das viel entgleister an für mich in Diskussionen.
Ja, ich hatte da letztens auch ein Gespräch darüber, dass es gibt ja auch immer diese Politiker in Interviews, in Wahlkämpfen und so. Und dass gerade da es keine Faktenchecks gibt. Das wäre ja eine Möglichkeit, um diese ganzen Lügen zu entlarven von Alice Weidel oder von einem Jens Spahn oder wer auch immer da sitzt und irgendeine Scheiße labert. Ja. Und das kommt dann manchmal so hinterher. Aber dann ist es halt schon passiert. Das muss halt direkt in der Sendung passieren, damit es einen Effekt darauf hat, wie Menschen diese Aussagen bewerten.
Wir haben uns ja darüber auch schon mal unterhalten. Ich glaube, das war sogar im Podcast. Und das Ding ist, zum Beispiel dieses Interview mit Alice Weidel, wo es darum ging, dass sie auch ganz viel Bullshit erzählt hat. Dieses Interview hat 14 Uhr stattgefunden und 18 Uhr wurde die Sendung ausgestrahlt. Also in diesen 4 Stunden ist doch wohl genug Zeit, um dann beispielsweise, selbst wenn du als Moderator es natürlich nicht immer schaffen kannst, alles zu checken und auf dem Schirm zu haben, hätte man ja trotzdem einblenden können, dass das nicht stimmt oder hätte noch mal einschieben können, wie aktuelle Zahlen sind oder ähnliches. Also das verstehe ich halt eben auch nicht.
Und das Ding ist, es wurde danach, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aus welcher Partei, ich glaube, es waren Politiker der Linken, wurde das tatsächlich versucht zu machen, indem das Interview quasi, da wurde dann Cut gesetzt und es wurde jemand eingeblendet und hat was dazu gesagt. Und dann ging das Interview weiter. Ich habe das leider nicht selbst gesehen, ich müsste mir das auch angucken, deswegen kann ich da gar nicht so viel dazu sagen, außer dass es danach wahrscheinlich passiert ist. Und das ist halt wild.
Genau, und sowas kann ich mir da eben auch gut vorstellen, dass man dann eben sagt, das Gesagte von eben, ne, das und das sind die Zahlen, das und das ist die Einordnung, das stimmt einfach nicht. Und zwar faktenbasiert.
Ja, und da geht es halt nicht darum zu sagen, ich finde nicht das, sondern einfach nur, diese Zahl ist falsch und das stimmt nicht, sondern das und das sind die Zahlen, die haben wir hier vorliegen, Punkt.
Sachlich und nüchtern.
Ja, ganz einfach. Ja. So, dass man wirklich mal auf den Tisch legt, wie viel der Steuereinnahmen gehen eigentlich in Sozialausgaben wie das Bürgergeld zum Beispiel. Darüber wird ja so oft gelogen, wie viel das eigentlich ist.
Ja, ich hatte das neulich auch. Perfektes Beispiel in einem Beitrag, in einem Video von Geschlecht macht Wissen und feministisches Tagebuch. Liebe Grüße und absolute Folgenempfehlungen für die beiden. Das sind zwei feministische Accounts auf Instagram. Und da ging es in dem Video um Feminismus von Männern auf Social Media. Ganz allgemein. Und das wurde eben eingeordnet, nicht mit einer eigenen Meinung, ich finde das, sondern es wurde eingeordnet, indem Geschlecht macht Wissen, also die Jessica, ganz klar Quellen und Literatur benannt hat und gesagt hat, das verhält sich so und so, das und das sind die Mechanismen, das und das passiert dabei, das und das ist die Kritik daran. Und sie hat sich quasi immer auf die Fachliteratur dazu bezogen. Und es ging nie darum, dass sie gesagt hat, das und das ist meine Meinung dazu, sondern eine Einordnung zu geben, eine fachliche Einordnung. Und das fand ich ganz interessant, weil dann auch eine Person danach gefragt hat in den Kommentaren, was denn ihre ganz persönliche Meinung dazu ist. Da kam dann eben auch zurück, naja, es geht nicht um meine persönliche Meinung, sondern es geht hier darum, dass das ganz sachlich eingeordnet wird. Und das habe ich halt getan, weil der Vorwurf war, sie würde sich hinter Literatur und Zitaten aus Büchern verstecken, wo ich mir denke, was? Was ist das für ein Take?
Okay.
Zu sagen, ich verstecke mich hinter Fachliteratur und wissenschaftlichen Analysen. Also, that's the whole point of this video.
Ja.
Und genau das, dieser Reflex, oder ich fand, das war ein perfektes Beispiel dafür, wie ganz viele Diskussionen laufen, dass die Leute nicht verstehen, finde ich, dass es nicht immer darum geht, seine eigene Meinung darzustellen, wie bei diesen Interviews. Ich will nicht, dass zu diesen Interviews jemand seine Meinung äußert. Das brauche ich nicht hören. Ich kann mir selber dazu eine Meinung bilden, sondern ich möchte, dass die sachlich und wissenschaftlich fundiert eingeordnet werden mit Zahlen aus Studien, mit Zahlen, die man abrufen kann. Darum geht's doch. Es geht doch nicht um eine Befindlichkeit.
Ja, also ich finde schon, dass auch so Meinungsvideos dazu existieren können und man sich auch, wenn man sich unsicher ist, sowas angucken kann, um zu merken, wie ordnet das eine Person ein, zu der ich aufblicke. Aber ja, die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, einfach diese Lügen direkt zu enttarnen und zu sagen, nein, das stimmt so nicht, das sind die Zahlen, Punkt. Das ist ja einfach nur ein Faktencheck, so wie er sein sollte.
Genau, genau, ja, auf jeden Fall. Also da gehe ich auch total mit. Grundsätzlich natürlich können Leute das auch selber mit einer eigenen Meinung einordnen, das ist auch total fein, aber das ist eben nicht die Aufgabe und das ist auch nicht das, was ich von einem öffentlich-rechtlichen Sender erwarte. Genau, der hat das nicht zu tun, sondern der hat das sachlich anzugehen.
Ja.
Und das fehlt halt einfach.
Ja, total.
Und wer dann irgendwie kommt mit, ja, und das ist ja alles gefälscht und das erzählen die ja uns nur, um uns ruhig zu stellen und die Medien lügen, dann denke ich mir, wow, wie tief bist du halt in irgendwelchen Verschwörungssachen drin? Also, das muss man halt auch ganz klar sagen.
Ja, ich meine, Leute, die eh schon so in diese Verschwörungsschiene abgerutscht sind, dass sie Statistiken nicht vertrauen oder von der Bundesregierung veröffentlichte Datenblätter oder so einen Scheiß, die wirst du damit nicht abholen, aber du wirst halt die Leute damit abholen, die irgendwie unsicher sind beziehungsweise kein eigenes Hintergrundwissen haben.
Ja.
So.
Ja, und ich finde, das hat ja auch so einen großen Einfluss. Also du hast es ja vorhin auch nochmal dargestellt, wie Trump eben durch seine Macht und auch durch sein Geld es schafft, Einfluss darauf zu nehmen, Diskurse zu lenken, weil das tut er damit, indem er bestimmte Inhalte wegklagt oder sich bestimmten Inhalten verwehrt und nur anderen Plattformen da irgendwie zur Verfügung stellt. Und ja, das finde ich, merkt man dann eben auch in dem Umgang im kleinen Persönlichen, wie wir das ja jetzt beide auch hatten, was das für eine Auswirkung hat. Ja, und das finde ich einfach sehr anstrengend und frustrierend und ich merke halt auch, dass ich ganz häufig da gar keinen Nerv mehr drauf habe. Also irgendwie ist es so, ist so ein Zwiespalt. Auf der einen Seite möchte ich diesen Leuten nicht den Diskurs überlassen. Auf der anderen Seite habe ich halt auch keinen Nerv, mich stundenlang damit auseinanderzusetzen, irgendwie möglichst sachlich Argumente vorzutragen, wenn mein Gegenüber natürlich gar nicht daran interessiert ist oder wenn ich dann so einen Schwall an Kommentaren habe. Also das ist dann halt irgendwie auch totale Verschwendung von Zeit und Ressourcen.
Ja, und es geht ja auch immer darum, wie die andere Person auftritt. Und man merkt ja auch relativ schnell, will die Person wirklich eine inhaltliche Auseinandersetzung oder will die Person einfach nur gemein sein und beleidigen? Und da ziehe ich mich dann auch schnell raus. Ja.
Ja, das ist halt immer so ein bisschen das Ding bei irgendwelchen Posts, überlässt man dann die Kommentarspalte den Leuten, wo man sich denkt, ach du Scheiße, aber will man dann auf der anderen Seite, wenn man das anders sieht und beispielsweise irgendwelche Verschwörungstheorien oder so entlarvt und das kommentiert, hat man halt Bock dann immer auf so einen Mini-Shitstorm-Scheiß. Das ist halt das, was ich meine. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, wenn man halt irgendwie nichts dazu sagt, dann überlässt man diesen Menschen so sehr die Bühne und irgendwie auch das Wort. Und ich merke dann halt schon, dass ich auch gar keinen Bock mehr habe, im Internet zu sein, weil mir das einfach zu anstrengend ist. Und wird das halt auf lange Sicht dazu führen, dass die Menschen, die eigentlich an Diskussionen, inhaltlichen Diskussionen interessiert sind, sich immer weiter zurückziehen und halt nur die, die am lautesten schreien, das Ruder übernehmen. So wie wir das bei Donald Trump halt sehen.
Ja.
Deswegen habe ich eingangs auch die Frage gestellt, wie man das irgendwie aufhalten oder gar rückgängig machen kann. Also wie kriegt man diese Leute, dass die auch checken, dass die Art und Weise, wie sie mit anderen umgehen, einfach Delulu ist?
Revolution. Ja, ich habe darauf auch keine richtige Antwort. Ich finde das super schwer, weil das halt auch immer so komplex ist und es braucht halt einfach einen kompletten gesellschaftlichen Umbruch auf vielen Ebenen. Gerade wie wir miteinander kommunizieren. Und dann wird aber auch immer dieses Toleranzparadoxon aufgemacht, wenn ich sage, ich ich lasse es nicht zu, dass in meiner Gegenwart sich rassistisch, sexistisch, ableistisch geäußert wird, dass dann immer dieses Argument gefahren wird, ja, man muss ja aber auch andere Meinungen zulassen können, du bist ja so intolerant, wo ich mir denke so, naja, nee, du bist intolerant, weil du halt sexistisch bist oder ableistisch oder rassistisch und ich weise dich nur darauf hin und sage, in meinem Raum findet das nicht statt, dieser Raum ist ein sicherer Raum, bitte geh.
Ja, das sagt ja auch, dass man halt intoleranten Meinungen, Menschen wie auch immer, nicht tolerant gegenüber sein kann, weil sonst die Toleranz verschwunden sein wird.
Ja. Intoleranz geht der Intoleranz.
Ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, wenn einem das zu viel wird, da halt Pause zu machen und sich rauszunehmen. Und auf Dauer ist es natürlich irgendwie auch keine gute Lösung.
Ja, ist schwierig.
Ja, aber wie du schon gesagt hast, es ist halt auch mega komplex und es ist jetzt halt auch nichts, was ich alleine löse. Das muss ich mir auch immer wieder vor Augen halten.
Ja. Was du auch nicht alleine lösen musst, ist, wie diese Folge aufhört, weil ich mache das jetzt für dich und sage, es reicht, wir haben genug darüber geredet, das ist ein unendliches Thema und es wird wahrscheinlich auch noch öfter vorkommen und deswegen machen wir jetzt einfach mal Schluss für heute und sagen gute Nacht, guten Morgen.
Ciao Kakao.
Tschüss. In a wild crocodile und verabschieden
uns. Dann mach's gut.
Ja, mach's gut. Tschüss.
Tschüss.